Heute zu Gast bei Behind the Sea Stefanie Neumann. Stefanie ist CEO bei der Lufthansa Systems. Das ist eine 100% Tochter der Lufthansa und, die Formulierung fand ich ganz schön, ein digitales Abbild einer Airline. Airlines sind auch genau die Kunden, die die Lufthansa Systems adressiert. Das sind es mittlerweile rund 370 Airlines, die Kunde sind. Lufthansa Systems selbst in 15 Standorten aktiv, 1995 gegründet und mittlerweile über 64 Nationalitäten. Wir haben natürlich im Podcast im Detail über das Produktportfolio, über die Challenges und über alles Weitere gesprochen. Also unbedingt dranbleiben und den Podcast bis zum Schluss durchhören. Ihr erfahrt natürlich auch, wie Stefanie einmal CEO der Lufthansa Systems geworden ist. Sie war vorher auch in der Lufthansa als VP und auch bei der Deutschen Telekom in Vice President und SVP-Rollen. Ja, und das alles gibt es natürlich jetzt gleich wieder im Podcast. Eine Sache, die speziell für mich hängen geblieben ist, ist das Thema, wie rundet man eigentlich seinen Alltag ab? Und Stefanie macht das mit sozialen Kontakten oder zumindest mit einem sozialen Kontakt, auch wenn das Ganze nur übers Telefon, ja, oder über eine Videotelefonie ist. Das finde ich sehr schön und das ist auf jeden Fall eine schöne Alternative zum, ja, Fernsehen oder dann doch bis spät arbeiten. Also gehen wir rein in den Podcast mit Stefanie Neumann, der CEO der Lufthansa Systems. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast abonniert und uns eine Bewertung dalasst. Über jegliches anderes Feedback freue ich mich natürlich auch. Schreibt mir gerne auf LinkedIn. Los geht's! Jede Woche spreche ich im Behind-the-Sea-Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast.
Behind the Sea, der Atreus Podcast.
Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind the Sea Podcast blicken wir gemeinsam hinter die C-Level-Bühne. Stefanie, willkommen im Podcast.
Herzlichen Dank.
Schön, dass ich heute Gast sein darf bei euch. Fangen wir doch erstmal an mit deiner Vorstellung. Die darfst du gerne selber machen. Also stell dich doch einmal unseren Zuhörenden vor und sag uns, was du heute machst.
Ich bin Stefanie Neumann und bin heute CEO der Lufthansa Systems. Bin 47 Jahre alt, wohne hier ganz in der Nähe. Also ich fahre eine Viertelstunde hier an meinen ersten Schreibtisch. Da bin ich nicht allzu oft, weil in der Lufthansa Systems bin ich zuständig für unsere Kunden, für unsere Märkte, für unser Produktportfolio. Das heißt, mein erster Schreibtisch ist der, den ich am seltensten sehe. Ich bin viel bei unseren Kunden und das führt mich einmal um den Globus. Wir haben 370 Airlines, die irgendwie digital durch uns unterstützt ihren Flugbetrieb organisieren und ihre Netzwerke planen. Damit sind wir bei dem, was Lufthansa Systems so tut. Wir versuchen, das digitale Abbild einer Airline zu sein. Damit meine ich, dass eine Airline sehr, sehr viele digitale Prozesse heutzutage benötigt und für sich nutzt, um kommerziell erfolgreich zu sein und auch dann den Flugbetrieb zu organisieren. Das ist das, was wir als Team an Aviation-Enthusiasten hier so tun. Und ja, ich bin jetzt seit 2 Jahren hier mit dabei. Und wir haben hier noch eine ganze Menge vor, aber dazu vielleicht später mehr.
Ja, ist super spannend. 370 Airlines, ich glaube so als normaler, ja, wie sagt man, als normaler Passagier oder Verwender von Airlines, hat man das gar nicht auf dem Schirm, dass es so viele gibt. Mir würden wahrscheinlich nur so 20 maximal einfallen auf den ersten Blick. Habt ihr nur Airlines als Kunden oder habt ihr auch andere Kunden noch?
Wir fokussieren uns auf Airlines und ich kann dein Rätseln gut verstehen. Als ich hier im Kontext gestartet bin, habe ich auch mal schnell gegoogelt, wie viele Airlines gibt es eigentlich so rund um den Globus. Und wenn man darauf schaut, wer wäre relevant, sich dann auch entsprechende Leistungen im digitalen Umfeld zu gönnen in diese Richtung zu investieren, dann reden wir über einen Markt von knapp 1000 Airlines. Mit 370 kann man schon erkennen, dass wir eine ganz gute Durchdringung haben, um es vielleicht mal etwas greifbarer zu machen. Wenn man hier in Europa an den Himmel schaut, dann kann man sich vorstellen, dass über 40% der Flüge mit unserem Lido operiert werden. Das ist dann auch immer mal schon ein stolzer Moment, wenn man da oben schaut. Und das gibt dem Ganzen vielleicht ein bisschen eine Größenordnung. Kleinere Airlines, die vielleicht mit ein, zwei Jets unterwegs sind, würden sich nicht entsprechend aufwendig digital verstärken und dementsprechend reduziert sich dann der Markt.
Ja, super interessant. Du hast schon gesagt, also grob würde man sagen, ein IT-Services-Unternehmen, IT-Dienstleister. Was sind denn so Produkte oder eure Service-Lines? Also was sind denn eure Angebote in Richtung der Airlines?
Wie immer sind es drei.
Ja, sehr gut.
Magante Zahl, genau. Ja. Bei uns beginnt es mit allem rund um die Flugplanung. Die Produktlinie heißt Netline. Das beginnt schon 3 Jahre, bevor der erste Flug auf dieser Basis startet. Darunter kann man sich vorstellen, dass man softwarebasiert in die Märkte guckt, recherchiert, welchen Demand gibt es, wie viele Kunden gibt es auf der potenziellen Strecke.
Okay.
Lohnt es sich für die spezifische Airline von, keine Ahnung, Frankfurt nach Miami zu fliegen? Wie ist das Konkurrenzangebot? Kriegt man da eine relevante Skalierung hin? Bekommt man Slots? Kann man sich auf einer Strecke etablieren? Dann geht man Schritt für Schritt in die Dimensionierung. Und dann irgendwann kommt der Day of Operations, also wirklich das eigentliche Flugereignis. Dann überführen wir in unsere Produktlinie Lido. Da geht es dann darum, wirklich den Moment zu organisieren und rauszufinden, was braucht es für den einzelnen Flug. Damit ist gemeint das sogenannte Fluggerät. Ja, also steht die richtige Maschine zur rechten Zeit gut gewartet am richtigen Gate. Ist die passende Crew dafür da in Kabine und auch Cockpit? Wie kriegen wir die Passagierströme dorthin organisiert? Und dann geht es in die Navigation, also das, was man vielleicht auch aus dem Auto kennt. Wir liefern Piloten Routenplanung, Routenoptimierung, die Dimensionierung der Betankung, all diese Aspekte. Das haben die auf dem Tablet mit sich im Cockpit, briefen auf der Basis auch ihre Crews. Dann wird der Taxi-Out, ja, also wie bewege ich mich mit der Maschine über den Flughafen, wie komme ich vom Gate an die Startbahn, abheben, Route, irgendwann wieder sicher auf den Boden. Das alles ist die Lido-Welt. Und dann gibt es die dritte Produktlinie, da dreht es sich um Sirax, nennen wir es. Das ist alles, was eine Airline zur digitalen Unterstützung der kommerziellen Prozesse braucht. Also Ticketabrechnung, Revenue Accounting, Betrugsverhinderung, solche Aspekte, damit man mit all dem, was vorher geschildert war, auch wirklich Geld verdient.
Ja, ist ganz lustig. Ich habe im Vorhinein natürlich auch recherchiert und bin auf die drei gekommen: Navigation, Flugplanung, Netzwerk, Crewmanagement, Finanz- und Abrechnungssysteme. Wenn man künstliche Intelligenz fragt, hat der euch künstliche Intelligenz auch noch als eigene Service-Line zugeordnet?
Ja, interessant. Da würde ich mit der künstlichen Intelligenz beginnen zu debattieren.
Ja.
Wir gucken lieber darauf, wie uns künstliche Intelligenz in den Produktlinien helfen kann. Also wir sehen es nicht als isoliertes Thema, sondern als integralen Bestandteil dessen, wie wir uns weiterentwickeln, um das mal zu fassen. AI hilft uns heute, Optionen zu kalkulieren und Alternativen herunterzubrechen auf eine Entscheidung in einem Datenvolumen, was uns früher nicht handelbar war. Ja?
Total.
Und da rede ich von all dem, was uns an Komplexität beeinflusst. Also wir denken an Streiks, wir denken an Wetterereignisse, wir denken an Optimierung von wirtschaftlichen Aspekten wie Fueling. Wir denken an die knappen Ressourcen, die Crews für uns bilden, an Passagierströme, ob an einem Hub die Menschen zur rechten Zeit kommen, um dann auch den Umstieg noch zu schaffen. All diese Dinge, das gibt eine ziemliche Komplexität. Gewisse Disruptions haben früher Menschen in wöchentlicher Planung betrachtet. Heute haben wir auf Basis künstlicher Intelligenz Möglichkeiten, diese Aspekte zu vernetzen und ganz, ganz schnell Alternativen zu rechnen, die es dann auch erlauben, um eine Gewitterzelle in dem Moment rumzusteuern.
Ja?
Und das sind Ad-hoc-Berechnungen, die wir uns so ermöglichen, zu denen wir dann auch Automatisierungen ableiten. Und das ist für uns eine Ergänzung dessen. Hochrelevant. Da liegt ganz, ganz viel Musik für uns drin und also für die gesamte Branche, aber tatsächlich nichts Isoliertes.
Ja, nee, macht auch völlig Sinn. Also finde ich auch besser, wenn man jetzt wirklich in irgendein KI-Produkt ist oder eine KI-Company ist und da wirklich was anbietet, dass sich die Sachen natürlich in die eigenen Service-Lines einschleichen. Macht ja viel mehr Sinn. Nee, aber es ist lustig, ne? Wie das System halluziniert natürlich auch ein bisschen.
Und ja, erfindet das stimmt. Dann was dazu. Damit haben wir auch was zu tun. Mir fallen zur künstlichen Intelligenz schon noch zwei Aspekte ein. Zum einen ist die Anforderung an uns, die wir uns selber stellen, schon auch sehr weit damit nach vorne zu gehen, weil du musst dir das so vorstellen, eine Airline wacht jetzt nicht morgens mit dem Bedürfnis nach digital und IT auf, sondern eine Airline möchte primär mal fliegen und eine Airline möchte vor allem auch dafür sorgen, dass Passagiere sicher von A nach B kommen. Das ist der vordere Antrieb.
Ja.
Und die digitale Unterstützung ist schon etwas, was wir nach wie vor etablieren und verkaufen müssen. Das heißt, wir haben den Anspruch an uns selbst, da auch sehr weit nach vorne zu denken und auch zukünftige Szenarien anzubieten. Dafür haben wir ein eigenes Team. Das haben wir Zero G, also Zero Gravity genannt, die sich genau in diese Innovationen vertiefen und den Anspruch haben, Innovationen dann auch in Implementierung zu überführen. Also nicht eine reine Sitzsackbude, sondern echte Implementierung, aber mit dem vollen Fokus nach vorne gerichtet zu sein. Und dann gibt es für uns auch noch so den Aspekt, künstliche Intelligenz in den eigenen Entwicklungsprozessen zu nutzen, uns also darüber zu optimieren und in unserer Schlagkraft zu verbessern. Das sind auch noch so Handlungsfelder, die für uns da wichtig sind.
Total.
Und die wir für uns gerne nach vorne stellen. Das ist eher dann so der eigene Anspruch.
Total. Nee, guckt sich ja jeder gerade an, macht auch total Sinn. Noch kurz zur Größenordnung. Kannst du ein bisschen was zur Mitarbeitergröße, vielleicht so Umsatz, Länder und Verbreitung sagen?
Genau. Die klassischen KPIs.
Genau, so ein paar Sachen, dass die Leute.
Das ist das, womit wir alle morgens aufwachen.
Ja.
Genau. Also, wir sind 3200 Köpfe rund um den Globus verteilt. Damit meine ich, dass wir an 15 Standorten vertreten sind. Die großen Standorte zur Produktion. Sind hier in Europa, in Deutschland, in Ungarn, in Polen und auch in der Schweiz. Gerade haben wir ein neues Familienmitglied dazu gewonnen. Wir beginnen gerade noch mit einem Standort in Indien.
Ah ja.
Und die in Summe 15 Standorte kommen dann durch Vertriebsbüros noch zustande. Wir sind recht stolz. Wir sind 64 Nationalitäten im Team.
Wow,
das macht uns sehr bunt und auch sehr kundennah. Darum geht es uns. Aviation und die Digitalisierung dazu auch rund um den Globus zu tragen. Und ja, so setzen wir uns zusammen über die Standorte, sind ein verhältnismäßig kleines Team, würde ich sagen, für das, was wir uns so vornehmen.
Echt stark. Du hast vorhin schon gesagt, also gerade so, glaube ich, in diesem Navigations- und Netzwerk-Crew-Management-Bereich, da ist wahrscheinlich viel Software auch drin. Aber kannst du so ungefähr sagen, aus was ist, also Services habt ihr wahrscheinlich ja auch, ne, dass ihr sozusagen Consulting-Services und Leute halt natürlich auch habt. Und wie hoch der Anteil Software-Services ist bei euch?
Oh, wir reden hier über Software. Also wir definieren uns über das Entwicklungsergebnis der Produkte.
Okay.
Und dahinter steht Software.
Okay.
Consulting haben wir schon mal stärker betrieben, haben uns aber gerade zuletzt refokussiert und haben gesagt, Consulting als eigenes Geschäft ist für uns nicht der Anspruch.
Okay.
Wir zielen darauf ab, Airlines mit Software zu unterstützen, mit unseren Produkten. Und dementsprechend kannst du bei uns den Umgang mit den Produkten lernen. Darüber machen wir Beratung. Wir begegnen Airlines auch sehr, sehr früh in ihrem Findungsprozess. Also da, wo es wirklich die Befassung gerade gibt, welche operativen Probleme gibt's. Also wir überführen dann in einem Consultative Selling zu unseren Produkten.
Okay.
Aber wir machen keine separierte Beratung.
Okay, das heißt, es sind wirklich, also natürlich Services, die man hat, um die Software zu implementieren und solche Sachen vielleicht noch, aber ans wirklich hart Softwareprodukte.
Genau. Darum geht es übrigens auch in die Lufthansa-Gruppe hinein. Ne?
Ja.
Also wir sprechen hier heute sehr summierend über insgesamt das Kundenportfolio. Ein geschätzter und wichtiger Kunde für uns sind die Airlines der Lufthansa-Gruppe. Da sind wir mal entstanden. Da waren es noch Services. Ja,
okay,
Und dann haben wir produktisiert.
Ah.
Und in die Lufthansa-Gruppe hinein bilden wir auch den Motor der IT-Kompetenzen und Kapazitäten. Also da findet man uns dann durchaus auch mit reinen Serviceleistungen, die dann spezifisch für IT-Projekte zur Anwendung kommen. Das fließt dann aber nicht in unsere Produkte ein.
Okay. Ja, spannend. Also ist immer interessant. Ich habe ja immer Podcast-Gäste da und man hat dann immer so eine Vorstellung von den Firmen natürlich und das ist immer nochmal interessant, das zu verstehen. Und ich glaube, das ist für die Zuhörenden natürlich auch interessant. Deswegen freuen wir uns natürlich auch immer über Feedback. Findet ihr natürlich unten in den Shownotes die Links zu uns beiden und könnt uns auch jederzeit dazu kontaktieren. Ja, schauen wir uns mal an, wie man da hinkommt. Also wie wird man eigentlich CEO von der Lufthansa Systems? Fang doch mal da an, wo du sagst, da muss man anfangen, damit man es auch versteht.
Puh, gibt es da ein allgemeines Rezept? Würde ich ehrlich gesagt nicht sagen.
Ja.
Aber wie ist das für mich gelaufen?
Mhm.
Ich habe irgendwann mal European Business Administration studiert, Mitte bis Ende der 90er Jahre.
Okay.
An einer englischen Universität, an einem internationalen Campus, aus der Motivation heraus, dass ich vorher lernen musste, dass eine deutsche Universität für mich nicht das richtige Umfeld war.
Ja, okay. Wieso das?
Also, da waren sehr, sehr viele Mitstudenten, die dem gleichen Traum folgten. Also um genau zu sein, ich war sehr, sehr stolz, dass ich einen Studienplatz in Köln bekam für BWL.
Mhm.
Hatte eine gute Reputation und insofern habe ich mich im Abitur angestrengt, entsprechend den NC zu erreichen. Das ist mir geglückt.
Mhm.
Und dann stellte ich fest, dass in das Audimax dort mit 800 Sitzplätzen regelmäßig ungefähr 1800 rein wollten. Also wir saßen viel auf Treppen, so ab morgens um 5, haben gewartet, bis die Hörsaaltür aufging.
Ja.
Und ich erinnere mich auch an einen Moment, wo ich mit einer Mitstudentin, die irgendwie neben mir den Platz im Hörsaal ergattert hatte, dann vor der Vorlesung gesagt habe, ach, lass uns doch danach in die Mensa gehen.
Mhm.
Und wir haben uns einfach nicht wiedergefunden in dieser Masse an Kommilitonen.
Ja, okay.
Und da habe ich dann wirklich sehr angefangen zu zweifeln, ob ich über den Weg da ankomme, wie ich wirklich lernen wollte.
Ja.
Hab dann von der anderen Universität gehört und dachte, das probiere ich jetzt mal aus. Zumal ich sehr überzeugt davon war, naja, Wirtschaftsstudenten gibt es wirklich viele.
Mhm.
Du musst irgendwie gucken, wie du dich dann vielleicht über die Dauer unterscheiden kannst.
Mhm.
Und dann lief es relativ typisch weiter, wenn man in so einem angelsächsischen Umfeld studiert, dann ist man sehr da angespornt, nach dem Studium einen Platz in einer Beratung zu bekommen und dort arbeiten zu dürfen. Am allerbesten Strategieberatung. Und da hatte ich dann nochmal Glück und konnte so einen Job nach der Uni ergattern.
Mhm.
Und dann habe ich ungefähr 2 Jahre Folien ohne Ende gemalt.
Mhm, kann ich mich auch erinnern, habe ich auch gemacht.
Und irgendwie, es war schon so ein gewisses Frustlevel erreicht, weil mich doch irgendwie mal sehr interessiert hätte, was wird denn aus diesem strategischen Konzept, was ich da mühevoll in PowerPoint gieße. Du bekommst in den strategischen Projekten oftmals nicht so wirklich mit, was dein Kunde draus macht. Dann bist du schon gar nicht mehr da.
Mhm.
Und irgendwann steigt dann die Vermutung, dass vielleicht viel davon auch im Papierkorb landet. Damit muss man rechnen.
Ja.
Und dann hatte ich die Chance, da wurde ich in ein IT-Projekt mal ausgeliehen, wirklich als Ressource, ne? Da fehlte irgendjemand, hey, da hinten ist die Stefanie, die kann doch da mal mitlaufen und auch wieder eine Folie malen.
Ah, okay.
Und das brachte mich ins IT-Umfeld und das hat mich sehr gepackt, weil das machte einen maßgeblichen Unterschied. Man, das, was man spezifiziert hat, sprich aufgeschrieben hat, zum Glück nicht mehr in PowerPoint, wurde real, wurde implementiert. Wir mussten uns als Team dann auch daran messen lassen, ob das eine gute Idee war, diese Implementierung, mussten optimieren. Und das hat mich so interessiert, dass ich den Ansporn hatte, im IT-Kontext weiterzumachen.
Mhm.
Da ist die Beratung, glaube ich, ein gutes Umfeld, weil du hast viele Kollegen um dich rum, die ja möchten, dass du vor dem Kunden gut dastehst und glänzen kannst. Das heißt, man ließ mich lernen, man hat mich unterstützt, dass ich mir die Dinge aneignen konnte.
Mhm.
Ich habe nie programmiert.
Mhm.
Aber ich bin dann in Rollen reingegangen, die es mir erlaubt haben, mein Businessverständnis mit den Möglichkeiten in der Umsetzung zu verbinden.
Okay.
Und darüber einen Mehrwert zu schaffen. Und tatsächlich, das würde ich ein Stück weit auch als Schlüssel für mich zum weiteren Erfolg dann bezeichnen.
Mhm.
Darüber habe ich im Nachgang immer meine Rollen definiert, dass ich etwas suchte, wo ich mit meinem geschäftlichen Grundverständnis Implementierung in der IT erzeugen konnte. Und je besser ich im IT-Verständnis wurde, dann irgendwann auch die technischen Möglichkeiten in die Geschäftsprozesse zurücktragen konnte und sagen konnte, hey, da gibt es eine neue Technologie, wollen wir daraus nicht einen Geschäftsprozess schaffen?
Okay.
Und so bin ich dann Schritt für Schritt durch Rollen gegangen, habe auch dann mal die Beratung verlassen, habe bei der Deutschen Telekom die Chance gehabt, an Innovationsthemen rund um Medienprodukte, also Fernsehen, zu arbeiten. Und ja, so bin ich immer meine Schritte gegangen. Wenn wir jetzt danach suchen, was könnte denn ein Tipp sein, um so etwas erfolgreich zu tun? Ich habe immer nach Themen geguckt, die mich sehr interessiert haben. Ich glaube, Expertise ist das, was wirklich hilft, um Fortschritt zu machen, auch persönlich. Denn da, wo du dich selbst reinfuchst und Spaß dran hast, kannst du eine Möglichkeit entwickeln, dich auch abzusetzen, dich zu qualifizieren, eine gewisse Strahlkraft zu entwickeln. Dann fällst du auf und du bekommst vielleicht deine nächste Möglichkeit. Also dieses Fuchs dich rein, das begleitet mich innerlich seither. Es macht mir auch Spaß. Also ich glaube nicht, dass man gut etwas führen kann, zu dem man sich nicht auskennt. Und insofern, ja, diese Freude daran zu haben, Expertise zu entwickeln und darüber dann auch die Menschen zu erreichen, in einen Austausch zu kommen, wieder gemeinsam was zu entwickeln, das ist, glaube ich, schon etwas, was zumindest für mich gut funktioniert hat, um meinen Weg zu gehen.
Ja, ich finde es ganz interessant, jetzt auch bei dir wieder, du warst ja dann ausgeliehen in dieses IT-Projekt, das heißt, es gibt ja diesen Tipp von vielen Leuten, meistens den Leuten, die dann schon ihre Passion gefunden haben, dass man seine Passion finden soll und die dann folgt, so, ne? Aber die hättest du ja nicht gefunden, weil deine Passion zu der Zeit, oder zumindest dein Wunsch war ja zu der Zeit, Consulting zu machen, warst aber dann dieses IT-Projekt ausgeliehen, hast ja dann quasi bisher jetzt in der IT hängen geblieben sozusagen, insofern ist das ja schon auch so ein Learning, wäre jetzt für mich auch zu sagen, man muss ja so viel ausprobieren, beziehungsweise auch Sachen ausprobieren, die man initial gar nicht so im Kopf hätte, die einem vielleicht gefallen können, um das überhaupt zu finden, oder?
Das ist wohl wahr, ja. Also ich glaube, wenn ich heute davon spreche, dass ich gerne an Aufgaben rangehe, wo wir in einem Team auch Transformation erzeugen, dann sagt das was auch über meine persönliche Grundhaltung, ja. Ich habe Lust darauf, gar nicht rein um der Veränderung willen. Ich glaube, da bin ich auch nicht anders als die meisten von uns. Also ich rufe jetzt auch nicht morgens beim Aufstehen, juhu, heute wird mal alles verändert. Ich glaube, das ist nicht wirklich die menschliche Natur. Aber ich kann mich gut dazu motivieren, eine Veränderung anzuregen und auch mitzugehen und vorzuleben, die mir einen gewissen Sinn aufzeigt. Ja? Okay. Also da denke ich so an Dinge wie mein Einsatz seinerzeit bei der Telekom. Wir wussten nicht, ob wir Audio- und Videodaten über jede Infrastruktur bekommen. Das war für uns eine Innovationsfrage, eine Frage der Physik, ob ein ISDN-Netz oder eine schmale Kupferdoppelader so etwas überhaupt transportiert oder ob wir eine Kompression schaffen, die uns das ermöglichen würde. Aber ich habe sehr daran geglaubt, dass das für was gut sein könnte. Und das reicht mir als Motivation. Ich brauche nicht unbedingt den Endpunkt erkennen können. Und ja, das hilft mir von der Sache her. Und dann muss ich zugeben, ich habe jetzt nicht immer darüber nachgedacht, was das für mich persönlich bedeutet. Daher kommt auch meine Ableitung an Kollegen, die sich vielleicht noch in diese Richtung entwickeln wollen. Tu das, wo du eine Leidenschaft dafür entwickeln kannst. Alles andere mag sich auch ergeben. Ich bin jetzt nicht von der esoterischen Fraktion, dass es nicht auch wichtig ist, sich bewusst zu melden und zu zeigen. Ich finde, es gehört auch noch ein Stück dazu, aus eigenen Fehlern zu lernen. Damit meine ich, wie gehe ich mit Scheitern um? nicht nur mit dem Selbstmitleid, was danach entsteht, sondern ne, was ist danach mein Vorschlag, wie komme ich aus der Soße wieder raus, wie kann ich mich da entwickeln, dass wieder etwas Gutes daraus entsteht. Ich glaube, diese Veränderungsbereitschaft an sich selber braucht man schon.
Ja, macht auch Sinn. Ja.
Mag aber noch eins anschließen, weil wenn du so fragst, hey, wie bist denn du da hingekommen, dann ist mein inneres Empfinden auch, hey, es hört nie auf. Ja? Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, hier ist das Ende der Welt und ich habe es geschafft und fertig ist der Mensch. Überhaupt nicht. Also tatsächlich auch darauf muss man vielleicht ein Stück vorbereitet sein. Das Interesse oder man kann es auch den Hunger nennen, noch etwas zu erzeugen, noch etwas weiterzuentwickeln. Zumindest bei mir ebbt der nicht ab. Also,
ja, also
die eine gut, Zufriedenheit stellt sich da nicht wirklich ein.
Ja, das ist interessant. aber wo du jetzt sagst, du wolltest dann auch in Köln studieren oder beziehungsweise hast dann in England studiert, was war denn so das Ziel? Wolltest du schon immer Managerin werden? Ich glaube, in einem anderen Podcast, den ich mal zur Probe gehört habe, da hast du das, glaube ich, auch gesagt oder wurde das gesagt.
Ich hatte tatsächlich als junges Mädchen schon diese diffuse Vorstellung, ich möchte mal Managerin werden. Das war auch tatsächlich so mein innerer Wortlaut. Null Ahnung, was das eigentlich ist. Ja. Aber ich hatte so eine gewisse Vorstellung für wirtschaftliche Belange und ökonomischen Erfolg irgendwie verantwortlich sein zu wollen.
Okay.
Ja, so würde ich das beschreiben. Was dazugehört oder was dafür zu tun sein könnte, davon hatte ich null Vorstellung.
Und wann warst du das erste Mal im C-Level, also in der geschäftsführenden Rolle?
Ich sage das immer, ist hier meine erste Rolle. Hier, ne? Ja, genau, ja, absolut. Also jetzt seit 2 Jahren.
Genau. Managementrollen hast du natürlich schon große gehabt. Also du warst ja, glaube ich, 10 Jahre bei der Telekom. Ne? Und da hast du ja,
genau, ja. Und davor die Beratungszeit, das wurden in Summe auch knapp 10 Jahre.
Oh, wow. Ja.
Und bei der Lufthansa-Gruppe war ich auch zuvor in einer anderen Rolle noch. Also insofern, in der Zwischenzeit sind es irgendwie 26 Jahre IT und so, ja.
Ja, also mega spannend. Ich finde es immer interessant, wenn man so eine Karriere sich dann anguckt von außen oder rückblickend auch anschaut und sich überlegt, dann kann man natürlich immer die Punkte verbinden und sagen, ah ja, das hat zu dem geführt. Aber in dem Moment hat man ja nie das gemacht, damit das dann zu dem nächsten Punkt führt, oder?
Würde ich dir so bestätigen, absolut, ja. Wenn man so Autobiografien liest und so, dann kommt einem das manchmal sehr strategisch und wohl geplant vor. Also bei mir könnte ich das so nicht unterschreiben. Ja. Also für mich ist schon der rote Faden, dass ich jeweils etwas vorhatte. Aber ich hatte keinen Gesamtüberblick. Ne? Siehe das kleine Mädchen, was sich da etwas vorgestellt hat.
Ja.
Das erzeugt schon immer einen gewissen inneren Antrieb. Aber
total,
das absehen zu können, also das halte ich für nah an Genialität, die ich für mich nicht in Anspruch nehmen kann, in keinster Weise.
Ja, total. Nee, super interessant. Ja, also gucken wir mal noch ein bisschen auf deine Challenges jetzt in deiner aktuellen Rolle, um dann auch so zu gucken, wie gehst du mit denen um? Was sind so deine, weiß ich nicht, Erfolgsrezepte oder Tagesroutinen? Was sind denn so deine 2, 3 Top-Challenges in der jetzigen C-Level-Rolle?
Ich denke als erstes an das Stichwort Komplexität. Da bin ich in Gedanken bei unseren Produkten, die dafür da sind, Komplexität für Airlines managebar zu machen. Und das ist etwas, was uns hier total antreibt, wie wir dazu bessere Ideen entwickeln können, weiter nach vorne gehen können bei einer wandelnden Nachfrage, bei der geopolitischen Situation. Es wandeln sich Routen, wo darf man gerade lang fliegen? Wie entwickelt sich das Klima in Richtung dramatischer Wetterereignisse? Wie können wir aus kurzfristigen operativen Bedürfnissen einer Airline trotzdem noch eine Basis dafür legen, dass sich auch eine langfristige Verbesserung ergeben kann. Ne? Die ganze Welt wartet auf neue Flugzeuge. Es mangelt ständig an Crews. Also das meine ich mit dem Stichwort Komplexität und wie sie uns hier sehr beschäftigt. Darüber entsteht ein gewisser Enthusiasmus, wo ich nur sagen kann, das ist auch eine schöne Führungsaufgabe.
Absolut.
Weil
ja.
man kann sich das so vorstellen, dass hier ganz, ganz viele Menschen beieinander sind, die Freude haben, diese Komplexität zunächst zu beschreiben und dann Vereinfachungen dazu zu entwickeln. Das begleitet uns hier sehr intensiv in jeder Diskussion. Dann habe ich ganz, ganz viel mit dem zu tun, was ich unter dem Begriff Integration zusammenfasse. Unsere Industrie ist noch nicht an allen Stellen darauf eingestellt, dass digital ein Vorteil sein kann. Ich hatte das vorhin schon mal angemerkt. Unsere Kunden sind beispielsweise repräsentiert durch ihre Chefpiloten in einer Airline. Die denken darüber nach, wie fliege ich denn? Und Fliegen ist das primäre Ziel, also diese Dienstleistung. Und das zu verbinden mit den Möglichkeiten von IT ist da und dort immer noch Überzeugungsarbeit. Die Perspektive des eigentlichen Flugbetriebs ist dann immer noch nicht integriert mit denen der Planer. Mit jenen, die vielleicht aus IT-Perspektive eine stabile Plattform sich wünschen, mit jenen, die noch eine wirtschaftliche Perspektive dazu haben, also sprich eine Einkaufsorganisation, eine Finanzorganisation in der Airline. Und das meine ich mit Integration. Wie kriegt man diese Silos aufgebrochen und wirklich den Mehrwert aufgezeigt, dass eine integrierte digitale Plattform bei all dem wirklich zusätzlichen Mehrwert schafft?
Okay.
Und dann ist da noch ein Thema, was ich zusammenfassen würde als, wie arbeiten alle Akteure, alle Menschen, die hinter dem stehen, hier bei uns im Team und auch bei unseren Partnern, wie bekommen wir uns zu einer befruchtenden Zusammenarbeit? Ja, weil wir diskutieren alle so viel über das, was wir sachlich wissen und was uns sachlich beschäftigt. Aber das ist, wie wir ja alle wissen, nur die berühmte Spitze vom Eisberg. Da unten drunter passiert noch so viel an Beziehungsebene, an persönlichen Motivationen. Und das zusammenzuführen und die Fehler, die wir dazu machen, auch wieder auszumerzen und uns dazu zu verbessern, das ist insbesondere für mich persönlich in meiner Rolle. Ich würde beschreiben, 70% der Aufgabe.
Ja, das stimmt.
Dazu müsste ich vielleicht noch erklären, wir haben uns als Lufthansa Systems hier für die nächsten 3 Jahre, also bis Ende 2028, ein Projekt auferlegt, was uns in verschiedenen Streams verbessern soll. Da geht es um unser wirtschaftliches Ergebnis, da geht es um die Weiterentwicklung unserer Produkte, da geht es um den Aufbau des neuen Standorts in Indien, solche Themen. Und das ist so ein typisches, ich sag mal, Management-Fehldenken, dass man dann sagt, okay, ist ja alles offensichtlich, das machen wir jetzt, haben wir uns ja schon fertig überlegt, jetzt müssen wir mal irgendwie gucken, dass das hier alle umsetzen.
Ja, ja, da sind wir wieder bei der PowerPoint-Folie.
Genau, das ist ganz leicht sozusagen faktenbasiert ersonnen, aber jetzt geht es doch darum, dazu zu motivieren, zu gucken, welche Ängste erzeugen wir darüber, dass wir von Veränderung sprechen. Wie können wir Kommunikationsfehler wieder heilen? Worte sind schnell gesprochen. Wie können wir unseren Umgang so stabilisieren, dass wir auch das gegenseitige Vertrauen haben, über solch schwierigen Themen zu sprechen? Und das ist das, was ich für mich fasse als Treiber der Zusammenarbeit. Es geht um die Menschen, um uns alle, die wir Akteure sind, auf dem, was beschrieben wurde.
Ja, jetzt, also wo du gesagt hast, Komplexität, ist mir auch eingefallen, ihr habt ja dann auch Software, gerade wenn ihr sagt, ihr macht Navigation, ne, und Flugplanung, die ist ja, ist jetzt eine andere Software als, weiß ich nicht, irgendeine App, sag ich mal, auf dem Handy, die man benutzt, eine Consumer-App. Das heißt, ihr habt ja hohe Sicherheitsthemen wahrscheinlich auch und Passagierrisiken, oder? Das heißt, ihr könnt ja nicht ganz so sehr Software entwickeln, wie das so aus dem Silicon Valley gepredigt wird mit Fail and Learn.
Genau, ganz so adaptiv, iterativ können wir nicht unterwegs sein, da hast du total recht. Wir sind auch eine regulierte Industrie, darf man nicht vergessen. Wir haben stark reguliert in vielen Aspekten und Zudem müssen wir konform unterwegs sein. Und dann ist es tatsächlich auch eine ganz intensive Frage der Qualitätssicherung, weil wir schon davon ausgehen müssen, dass das, was unsere Software, unsere Produkte so errechnen, irgendwie eine Auswirkung hat auf Leib und Leben von Passagieren. Also da dürfen wir uns einfach nichts erlauben, das ist richtig. Und ja, das gehört in diesen Bereich der Komplexität, die uns sehr interessiert zu bewältigen, absolut mit rein, ne?
Ja, absolut. Ja, und jetzt, wenn man, also man hat, glaube ich, jetzt verstanden, was sind so deine Challenges, wie ist so ein bisschen die Industrie natürlich auch aufgebaut. Wie, also wie gehst du damit um und was sind so für dich während der Woche, während des Tages oder über das Jahr verteilt so Erfolgsstrategien oder Rezepte? Würdest du da einzelne nennen oder?
Wenn man immer wieder an Transformation arbeitet, so wie ich, dann sind Erfolgserlebnisse meiner Erfahrung nach eher sehr stille Momente. Ich möchte schon fast sagen, auch Momente, die man alleine eher für sich erlebt. Damit meine ich, wenn ich von Veränderungen spreche, am Anfang vielleicht stehe von so einem Programm wie das, was wir uns hier jetzt vorgenommen haben, dann sind es vielleicht nur einige wenige, die sagen, ja, kann ich mir vorstellen. Und wo dann auch wirklich das Zielbild sofort gekauft ist, an dem man dann vielleicht eines Tages auch feststellen, ja, jetzt haben wir es erreicht. Die wesentlich üblichere Situation ist, dass ich auf Menschen treffe, die sich vielleicht gar nicht vorstellen können, dass man an irgendeinem veränderten Punkt mal anlangt. Und das meine ich auch damit, das ist eher etwas, wo ich nach meistens einem Zeitraum von 18 bis 24 Monaten dann vielleicht mal abends auf der Couch sitze und sage, oh ja, ich kann mich erinnern an Situationen, als ich dazu kam, wo sich keiner hat vorstellen können, dass wir den Weg überhaupt gehen. Geschweige denn keiner das Zielbild wirklich für sich schon annehmen konnte. Und heute habe ich erkannt, wir sind angekommen. Okay. Das ist für mich tatsächlich die Motivation, derartig Veränderungen und Verbesserungen, darum geht es ja, begleiten zu dürfen. Das ist das, was mich motiviert, aber das ist selten mit rauschenden Fäden verbunden.
Ja, ja, klar. Nee, klar. Wenn du so Transformationsprogramme aufsetzt oder so, gibt es da irgendwelche Erfolgsrezepte, die du sagst, die hast du jetzt in den letzten, weiß ich nicht, 10, 15, 20 Jahren aufgebaut, die machen den Unterschied?
Ich glaube, du brauchst ein sehr profundes Interesse an den Menschen, die dich dazu umgeben und mit denen du die Veränderung erarbeitest. Das musst du ernst meinen, das musst du wirklich mögen. Du musst dich wirklich für deine Kolleginnen und Kollegen interessieren. Was steht hinter den Einzelnen? Nicht nur, was ist die Expertise, sondern was treibt sie auch an? Wo kommen sie her? Wissen Sie selber, wo Sie hin möchten oder ist das etwas, was man zusammen rausfindet? Und das zu mögen, ist, glaube ich, der eine Schlüssel, der es dir auch ermöglicht, dann in stürmischen Zeiten gemeinsam etwas zu erreichen.
Das ist interessant. Also ich glaube, das wird auch immer interessanter und wichtiger, sich die persönliche Agenda, das Interesse der Leute genauer anzugucken, ne? Also jetzt auch im Business-Kontext. Das war ja früher undenkbar. Ja, da hat ja niemand gefragt, was die Leute, die in der Arbeit waren.
Das war nicht immer in Mode, ne?
Oder so. Und es war ja eigentlich sogar verrucht, über Privatsphäre zu sprechen auf der Arbeit, ne? Jetzt ist es ja ein wesentlicher Bestandteil wahrscheinlich auch von dem, was die Leute antreibt, ne? Das heißt, man spricht ja eigentlich mehr drüber.
Ja, absolut. Und da mag jetzt der eine oder andere denken, dass das vielleicht auch etwas sehr Kalkuliertes hat. Das meine ich damit aber nicht. Ich möchte nur sehr dazu anregen, sich wirklich mit den Persönlichkeiten zu befassen und daran eine echte Freude zu haben. Mir zumindest hilft es sehr und mich trägt es auch sehr in meiner eigenen Motivation, darüber etwas erfahren zu dürfen und dann an den Punkt zu kommen, okay, was kann hier jeder beitragen? Darum geht es ja, ne?
Ja, super, super spannend. Ja, noch zwei, drei letzte Fragen, dann kommen wir auch schon zum Abschluss. Eine noch, wie sieht so dein Alltag aus? Hast du da irgendwelche Sachen drin, wo du sagst, die sind so auch erfolgsentscheidend jetzt für dich persönlich einfach nur, die für dich gut funktionieren?
Ja, es gibt morgens einen sehr, sehr ruhigen Moment für mich beim ersten Kaffee.
Mhm.
Wenn sozusagen ein noch früher in den Tag rückender Termin diesen Kaffee gefährdet, dann stehe ich einfach früher auf. Also
okay,
ich brauche so als allererstes mal einen Moment für mich, der bei einer leckeren Tasse Kaffee gut funktioniert.
Okay.
Da gucke ich auch nicht ins Handy,
mhm,
sondern lieber einfach mal aus dem Fenster.
Mhm.
Und dann gibt es noch einen zweiten Aspekt. Es ist für mich von besonderem Wert, wenn mein Tag mit meinem Mann oder auch einem wichtigen Freund, Freundin oder Familienmitglied enden kann. Manchmal sind wir dazu nur digital verbunden. Man ist nicht immer an einem Ort. Aber für mich ist insbesondere die Partnerschaft mit meinem Mann eine große Motivation, da zu wissen, ich darf so unterwegs sein, wie ich das genieße und ja, habe diese volle Unterstützung. Das ist für mich sehr erfolgsentscheidend.
Ja, super interessant. Das, ich glaube, so das hatten wir so, glaube ich, auch noch nicht im Podcast, dass man den sozialen Kontakt wirklich als wichtiges Tagesabschlusselement sieht.
Ja.
Find ich schön.
Ich gebe halt viel über den Tag und dann mich auch aufladen zu dürfen. Das ist das, was zählt, ja.
Sehr schön. Würdest du rückblickend irgendwas anders machen, so karrieretechnisch oder?
Ja, im Kleinen, nämlich
okay.
Ich würde mehr auf einen Rat meiner Eltern hören,
oh Gott.
Nämlich ja, sehr bewusst für Muße zu sorgen. Also Muße ist so ein ganz schier altertümliches deutsches Wort. Erst etwas später habe ich gelernt, dass aus Muße Kreativität entsteht.
Ja.
Ja? Und das habe ich vielleicht in den frühen Jahren nicht so gut berücksichtigt, habe lieber noch einen draufgelegt.
Mhm.
Und das macht einen nicht unbedingt immer besser, habe ich später gelernt.
Das ist so.
Und genauso wäre da noch ein zweites Learning, dass ich vielleicht da und dort früher mich hätte äußern sollen, wenn ich wirklich gemerkt habe, hey, es sind Grenzen erreicht. Es lässt sich durch meine eigene Kraft nicht mehr adaptieren.
Hm.
Das ist, glaube ich, auch etwas, was man als Selbstbewusstsein erst entwickeln muss und wo ich mich vielleicht früher hätte trauen dürfen.
Ja. Ja, das mit der Muße kann ich bestätigen. Das meinte ich vorher, wo ich im Vorgespräch gesagt habe, ich nehme mir den Tag immer frei,
ja,
für die Podcasts, weil wenn ich jetzt da Calls drumherum um dieses Interview machen würde und dann noch am Telefon die ganze Zeit hängen, das schränkt Kreativität ein.
Total.
Macht das Interview dann auch schlechter. Ja, sehr, sehr guter Tipp noch zum Schluss. Was würdest du denn machen, wenn du jetzt nicht in der Businesswelt tätig sein dürftest, wenn man dir jetzt diesen Wunsch dann auch ein Manager zu werden hätte verboten und so?
Mhm.
Gibt es irgendwas anderes, wo du tätig wärst?
Ich könnte mir gut vorstellen, mit Kindern zu arbeiten.
Okay.
Das ist für mich eine Motivation, irgendwie zu schauen, wie steht es denn um unsere Zukunft?
Mhm.
Und ja, das an Kinder was weiterzugeben, ich glaube, das wäre irgendwie ein roter Faden für mich, wenn ich nicht den Weg gewählt hätte.
Ja, also finde ich interessant, sehr cool. Ja, wir sind schon fast jetzt am Ende. Herzlichen Dank auf jeden Fall, dass du mitgemacht hast. Hat mega Spaß gemacht. Danke, dass du so offen alles geteilt hast. Ich habe auch sehr viel mitgeschrieben. Das ist immer ein Zeichen, dass ich es auch sehr, sehr gut fand.
Ach, wie interessant.
Ja,
ja, danke für deine Fragen. Ich habe viel nachgedacht hier in den letzten Minuten. Das
super,
war eine intensive Zeit für mich.
Sehr gut, ja. Ich glaube, alle, die zugehört haben, hatten bestimmt auch Spaß. Also danke dir, dass du mitgemacht hast. Und ich freue mich schon sozusagen dann aufs nächste Gespräch.
Danke, ebenso.
Perfekt. Ja, alle, die jetzt natürlich noch dabei sind, wir möchten natürlich immer euer Feedback haben, also Kritik oder auch Lob, immer gerne an uns senden. Ich hatte es schon zwischendrin mal gesagt, wir haben unten in den Shownotes einmal die Links zu unseren LinkedIn-Kanälen, dann gibt es natürlich auch die Links zu Lufthansa Systems und zu mir natürlich auch. Wenn ihr euch nicht traut, kann ich auch eine Intro machen, wenn es was Seriöses ist. Ansonsten, der Podcast ist natürlich nur möglich, weil das Ganze auch durch meine zweite Rolle bei Atreus noch subventioniert wird. Wenn ihr gerade Themen bei euch im Unternehmen habt, die auf interimistischer Basis gelöst werden können, kommt gerne auf mich zu. Wir können einmal sprechen. Manchmal finden wir eine Lösung bei euch im Unternehmen. Manchmal finden wir eine Lösung im persönlichen Netzwerk. Erstmal ist es wichtig, darüber zu sprechen, was das denn für eine Aufgabe ist, ob die überhaupt von jemandem gelöst werden kann. Und dann natürlich, ob die Person bei euch gerade im Unternehmen ist. Es können Post-Merger-Integrationen sein, M&A-Projekte, Systemeinführungen, aber auch ganze Auf- und Umbau. Themen in den einzelnen Organisationseinheiten. Jetzt ist natürlich auch Operational Excellence, Restrukturierung wieder sehr, sehr gefragt. Kommt da gerne einfach auf mich zu, wir können uns einmal unterhalten und ich freue mich schon aufs nächste Gespräch mit dir, Stefanie.
Ganz in gleicher Weise. Dankeschön, Franz.